Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Dropbox.
Hyperloop.
Nintendo.
Instagram Stories.
PayPal.
iPad. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend mit der Nummer 0717. Und dabei ist heute auch, logischerweise aus Dortmund, vom Sofa, vorher noch aus der Küche, der Achim. Einen wunderschönen guten Tag.
Um genau zu sein, wieder vor dem Sofa natürlich, auf dem Boden, wo es sich immer am bequemsten podcasten lässt. Und ja, nicht nur ich bin dabei, sondern auch der Jan aus Wien.
Genau, auf dem neuen Bürostuhl nach wie vor. Ja, und der Martin auch im Büro im Keller aus Itziken.
Dem ist korrekt so.
Genau. Mal ganz kurz gefragt, Jan, in welcher Etage bist du denn?
Vierte. Letzte.
Ich wollte schon sagen, muss ich jetzt überlegen, so schwer kann es doch nicht sein. Du solltest doch wissen, wo du bist.
Ja, angeben auf der Adresse gut, natürlich die dritte, weil das ist der Eingang, weil wir haben eine zweigeschossige Wohnung quasi, das habe ich gerade überlegt.
Ach so, edel. Okay. Ich bin in der nicht zweiten. Schlecht. Das Schöne wäre gewesen, wenn du jetzt, weiß nicht, in der ersten gewesen wärst, dann hätten wir wirklich klassisch irgendwie, ja, Keller.
Ein Haus erste, füllen können. Zweite. Genau, jetzt wohnt halt noch jemand dazwischen. Irgend so ein eBay-Wiederverkäufer wahrscheinlich.
Nee, der Jan wohnt ja bei zwei Wohnungen. Also zwei Etagen.
Würde aufgehen, ich bin im vierten, also von dem her, dritten. Nee, stimmt nicht, im dritten. Nee, ja, ist, gut, okay, lassen wir das.
Das ist jetzt hier nicht der Wohnungsblog. Wohnungspodcast. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Wir sind auch kein Blog, wir sind ein Podcast. Aber wir haben einen Blog. Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Fangen wir einfach mal an mit den Nachträgen.
Wir haben sogar Blogs, genau. Also mehrere in der Anzahl. Nachträgen haben wir keine. Kommentare gehen wir nicht drauf ein. Sprich, haben wir auch keine. Wir gehen gleich über. Es ist ja quasi was wie ein Nachtrag. Wir haben letzte Woche, war es, glaube ich, Jan, darüber gesprochen, dass der Herr Barra bei der anderen Firma, die wir nicht mehr wissen, wie sie heißt, gegangen ist.
Ja, bei dem chinesischen Alleshändler ist er gegangen, bei Xiaomi, die mittlerweile wirklich alles bauen. Und er hat gesagt, er geht aus privaten Gründen zurück in den Silicon Valley, weil dort seine Freunde und seine Familie sind. Ich muss gestehen, ich habe es ihm nicht ganz geglaubt. Ich meine, private Gründe spielen sich ja auch mit, aber oft geht es ja um andere Jobangebote. So dürfte es auch gewesen sein. Ich glaube, er hat einen sehr spannenden Job gefunden. Er wird Head of Oculus VR, also geht quasi zu Facebook und wird dort der ja, VR-Chef quasi. Der beerbt jetzt quasi Palmer Lucky, dass der nicht lange bleiben wird nach etwaigen politischen Eskapaden, war klar. Wäre das ein Job, den ihr auch annehmen würdet? Würdet ihr auch tauschen?
Boah, Achim?
Also ich, mal abgesehen, nicht was heißt mal abgesehen, davon ausgehend, dass das Gehalt ordentlich ist, würde ich sofort tauschen. Ansonsten sage ich ja eigentlich, ich habe den besten Job der Welt, nämlich den ich mir selber mache. Und theoretisch, dass ich halt in eine Festanstellung reingehe, das braucht halt ein enormes Maß an Schmerzensgeld und Freiheit. Und ich meine, zumindest das für mich Schmerzensgeld, das wird er genug da bekommen.
Ich meinte jetzt so von Xiaomi CEO zu Facebook CEO, so, dass eine Verbesserung wäre, so dass ich das möchtest.
Ach so, das ist eine ganz andere Frage. Da bin ich jetzt unschlüssig mit einer Antwort. Außer, wie gesagt, die Sache hier mit, er geht zurück, irgendwie Familie, Freunde, wenn du das mit reinspielst, dann ist es auf jeden Fall der bessere Job.
Ja, ist schwierig zu sagen, zurück nach Amerika oder doch in Asien bleiben, ist natürlich schon was anderes in Asien. Müsste man sich detailliert anschauen, was besser ist, definitiv.
Ich sehe es ganz einfach, ich bin lieber der Technologie vorgibt und das ist für viele aktuell der Grund, war ja auch für viele Apple-Wechsel der Grund, dass ja einige von Apple zu Tesla sind. Und vorgeben tut er auf jeden Fall mehr mit der VR-Geschichte, als er bei Xiaomi mit Handy-Nachbauten vorgibt. Von daher, ich verstehe es. Mal Geld und Familie und so ab.
Ja, gut. Da würde ich jetzt gegensteuern, weil halt im Endeffekt bei Xiaomi, da bringen sie zumindest richtige Produkte an den Markt, was die da in Anführungsstrichen auch nur bedingt machen. Die entwickeln halt Technologien und Ideen und sonst was. Und dann ist eher die Frage, bist du halt, weiß ich nicht, eher ein Typ dafür oder bist du ein Produkttyp, also der wirklich halt Produkte im Markt ranbringt.
Genau, und war nicht Xiaomi die ersten, die einen Fingerprint-Reader hinter dem Display hatten, wo du gesagt hast, das nächste iPhone und so weiter, ja, die sind ja nicht mehr nur Kopierer.
Ja, das ist aber, wie gesagt, vorausgehend, du wahrscheinlich, also meinem Gefühl nach mit Oculus VR mehr als mit Xiaomi.
Ach, VR, wer will das schon? Ist wie mit Computern.
Wusstet ihr übrigens, dass es ja praktisch gar keine 3D-Fernseher mehr gibt?
Jupp.
Also, habe ich irgendwo einen
Artikel. Das ist das nächste,
was ich auch schon vor Jahren gesagt habe.
Tja, wir werden sehen. Alte Dinge können aber dennoch wieder kommen. Und ich spreche hier jetzt nicht von Nokia und dem neuen Feature Phone, sondern von Dropbox. Jan, da gab es ein ziemlich hässlicher, wir löschen alles und auf klar, sicher.
Ja, das war das Problem vor allem nämlich, weil im Endeffekt es sind Daten wieder aufgetaucht, die vor Jahren offensichtlich schon gelöscht waren. Ich hatte das auch, hattet ihr auch was davon da? Also ich habe einen Ordner gefunden, der war vor 7, 8 Jahren weg.
Ich habe in der Dropbox so viele Ordner, ich habe da keine Übersicht. Aber ich gehe gleich mal rein und schaue es. Achim, wie ist das bei dir?
Ich habe davon nichts mitgekriegt und mir fällt auch nichts auf. Ich habe auch eine überschaubare Anzahl von Ordnern. Da hat sich nicht viel getan. Also, das hat nicht viel getan. Da hat sich nichts getan in Sachen irgendwelche alten Ordner.
Wäre grundsätzlich alles nicht so schlimm, wenn sie uns nicht versprechen würden, dass sie unsere Daten wegschmeißen und eben nicht länger speichern, zumindest nicht länger als irgendwie 30 Tage oder sowas, glaube ich, waren das. Dass der Ordner wieder da sind oder 6 Monate, was auch immer, weil dass der Ordner da sind, die ein halbes Jahr weg sein sollten, ist natürlich schon heftig. Dementsprechend war auch der Aufschrei relativ groß, weil eben die speichern offensichtlich alles mit und behalten es auch. Offiziell war es ein Fehler mit irgendwelchen falschen Tags oder so, ja. In Wirklichkeit ist es halt die Frage, was da tatsächlich passiert und warum das gespeichert wird, ja.
Also jetzt wissen wir es ja ganz einfach, wenn du etwas in die Dropbox schmeißt, das bleibt ein Leben lang da. Es wird nur anders vertagt.
Ja, offensichtlich, ne? Sehr schade.
Ah, nutzt OneDrive. Die machen das nicht. Die sind nicht so. Es gibt aber noch mehr Neuigkeiten. Da gab es so eine App, die der Jan gerne genutzt hat. Ich weiß gar nicht mehr, nutzt er es immer noch? Die Paper-App?
Ja, mehr oder weniger. Also die App jetzt gar nicht so. Ich nutze es halt im Browser relativ stark. Dort, ja, für mich ist es momentan, um es gleich vorwegzunehmen, so ziemlich der beste Dienst, was diese ganzen Online-Office-Geschichten betrifft. Aber auf der anderen Seite, einige Nachteile hat er für mich noch. Wie schaut es bei euch aus? Haben wir noch einen Bedarf an so einem Online-Office-Dienst, sage ich jetzt mal?
Ich habe Office 365. Ja, Achim?
Bedarf gibt es auf keinen Fall. Ich meine, ich kann es ja jetzt erstmal aus unserem Berufsleben sagen, also aus dem Startup-Leben. Am Ende des Tages machen wir alles mit Google Docs, weil das ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo sich dann halt die meisten drauf einigen können. Obwohl wir witzigerweise sogar alle einen Office-Account haben. Aber im Endeffekt halt ist das immer noch der einfachste, der bekannteste, der schnellste Nenner. Und von daher sind wir in der nächsten Stufe irgendwie, wo wir Office benutzen. Und was komplett Neues, nö,
brauche ich nicht. Weshalb braucht es dann der Jan?
Ich brauche es, weil es einfach angenehm und gut funktioniert. Mit Google Drive habe ich immer wieder so meine Mühen, wir hier ja auch teilweise leider. Weil irgendwie da dann Formatierungen und vor allem mit automatisch hinein- und hinausspielen das Ganze nicht funktioniert. Das ist für mich allerdings auch der große Nachteil von den Dropbox Paper, den auch das OneDrive für mich leider hat. Mit Automatisierungen ist da halt aktuell Essig leider. Also irgendwie mit If This Then That oder sowas zugreifen, was teilweise ja praktisch wäre, geht bei Dropbox Paper leider nach wie vor genauso wenig, wie es bei Word Online zum Beispiel ist, was ich halt sehr schade finde. Da ist halt leider Quip und Google Drive vorne. Die haben dann aber leidliche Probleme damit immer wieder. Ne?
Die haben andere Probleme, genau.
Also ich muss halt sagen, also Google Drive ist auch für mich das, also jetzt als Speicherplatz halt auch das Allerschlechteste. Ich benutze halt OneDrive und Dropbox, fertig aus. Und jetzt, wo ich gerade gesagt habe, dass wir Google Docs mal benutzen, also Pfeife auf Formatierung und sonst was, also wir benutzen es halt einfach total simpel. Also für uns ist es echt eher ein großer Notizblock, also das wird halt ganz grob formatiert und hinterher das Endresultat nimmt halt entsprechend jemand, der es weiterverarbeiten muss und macht es dann in schön. Also sprich offline in Word oder es geht halt auf die Webseite und wird dort formatiert und von daher, da komme ich glaube ich aus einer ganz anderen Ecke.
Vielleicht mag der ein oder andere Hörer mal einen Kommentar hinterlassen, wie das bei euch ist, was ihr da nutzt, um in der Cloud eure Briefe zu schreiben oder sonstige Dinge zu tun, Tabellen zu gestalten. Probleme hat nicht nur OneDrive, Google Drive und was war das andere? Vergessen. Oder gelöscht. Tesla hat auch Probleme.
Ja. Naja, könnt welche kriegen zumindest. Der deutsche Gesetzgeber hat jetzt beschlossen, dass quasi selbst, also wenn ein selbstfahrendes Auto Probleme verursacht, auch der Hersteller dieses Autos haften soll. Was Tesla ja eigentlich kategorisch ablehnt und Elon Musk ja immer sagt, das werden sie nicht, weil im Endeffekt, ja, der Nutzer muss es halt verantwortungsvoll einsetzen. Schwieriges Thema, muss ich gestehen. Persönlich bin ich da, muss ich sagen, eigentlich eher auf der Seite der Deutschen, wenn tatsächlich der Hersteller schuld ist, muss er auch haften, bin ich der Meinung.
Ja, ja, aber wann ist der Hersteller schuld?
Wenn irgendein Teil schon nach 3 Wochen bricht, höchstens. Aber eben, ansonsten, keine Ahnung, nee, das ist sehr schwierig zu beurteilen.
Nein, da geht es jetzt nicht um Gebrechen am Auto selber, sondern eher, wenn dein Auto etwas verursacht und ein Softwarefehler quasi dieses Auto, also sich was irgendwo hineinsteuert und einen Schaden verursacht, bist jetzt nicht du als Fahrer daran schuld, sondern das Auto, weil die Software halt quasi Quatsch macht, ne? Ich sage ja, extrem schwer, wo du da die Grenze ziehst. Ja?
Da kommt dann die Blackbox wieder zum Zug, oder?
Nee, also, Entschuldigung, da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, aber die Grenze ist doch total simpel. Die ist doch so klar und total simpel. Die Grenze ist da, also ich kann nachvollziehen, wenn Tesla sagt, hier, der Fahrer muss verantwortungsvoll handeln, okay. Der sagt halt einfach, ich aktiviere das und verlasse mich drauf und das ist halt eine Kiste. Aber der Punkt ist, die Grenze ist doch ganz einfach, was der Fahrer gar nicht aktivieren kann. Das ist ja schon mal komplett irgendwie auf Seiten des Herstellers fertig aus. Also meinetwegen die ganzen Assistenzdinger.
Ja, genau.
Also das ist immer Herstellersache, meinst du?
Ja, weil die kann ich ja jetzt auch nicht beeinflussen, großartig als Fahrer. Außer halt, dass ich halt theoretisch jetzt auf eine Bremse treten könnte.
Und genau da stellt sich Tesla die ganze Zeit quer und sagt, auch die Assistenzsysteme liegen nicht bei Tesla. Sehe ich ehrlich gesagt eben nicht so. Ich bin der Meinung, bei allem, wo er mich warnt und mir sagt, du musst eingreifen, bin ich schuld. Bei allem, was er alleine entscheidet und ich gar keine Eingreifchance habe, sobald ich im Automatikprogramm bin, ist er schuld.
Ja, das meine ich ja. Also letztendlich, eigentlich ist die Grenze total simpel und einfach und klar.
Das sehe ich eigentlich auch so. Aber Tesla sagt die ganze Zeit, nö, wir übernehmen überhaupt keine Verantwortung. Weil wenn du das einschaltest, ist es auch deine Entscheidung, dass du es eingeschalten hast. Was dann passiert, ist trotzdem deine Entscheidung. Aber das sehe ich eben nicht so. Weil wenn ich mir das kaufe und mich darauf verlasse, dann muss es auch so sein. Aber dann ist es auch nicht meine Schuld.
Genau, wenn ihr mir das gebt zum Einschalten, dann habt ihr mir das gegeben, weil es funktioniert.
Ich glaube, wir steuern da auf eine ganz andere Lösung zu. Und die wird dann Achim und mich, glaube ich, dann auch sehr freuen. Da wird es im Endeffekt irgendwann tatsächlich so sein, dass das über Versicherer läuft und im Endeffekt die Versicherung, also der Hersteller für dich dann quasi die Versicherung gleich mit abschließt und im Endeffekt ist dann alles Versicherungsfrage ist und fertig. Meine persönliche Meinung. Ja. Ich glaube, das wird für Versicherungen vor allem ein extrem spannendes Thema werden.
Ja.
Wir brauchen mehr Anwälte auf dieser Welt.
Du, Versicherungen sind ja automatisch Anwälte.
Ich meine dann eben von der anderen Seite, dass der Kunde auch eine Möglichkeit hat, sich gegen sowas zu wehren.
Wenn es im Endeffekt so oder so die Versicherung zahlt, ob die sich dann im Hersteller regressiert oder nicht, kann dir als Kunde ja wurscht sein. Ne?
Dann schon, ja. Genau. Ja, es gibt noch mehr aus der Elon Musk-Bubble. Wo war das, Achim? Du hast ein Foto bekommen. Von wo?
Ich habe mehrere Fotos bekommen. Ja, im Großen würde ich mal sagen, aus Kalifornien. Im Kleinen weiß ich nicht genau, wo die Fotos herkommen, weil ich habe eine Freundin in L.A. und die ist auch gut bekannt irgendwie mit der Frau von dem Elon Musk. Oder mehr oder weniger bekannt, gut. Ist jetzt vielleicht schon zu viel weit gegriffen und ist halt auch involviert in so einem Think Tank. Und die hat mir am Wochenende so aus dem Nichts irgendwie so eine Viererkette an Bildern geschickt mit dem Hyperloop-Teil und hat mir irgendwas geschrieben, ja, die Deutschen führen. Und ich wusste gar nicht, wovon die redet. Aber das könnt ihr mir ja jetzt mal erklären.
Ich habe es gestern überflogen, als ich die Daily News vorbereitet habe. Unspektakulär ging es nicht, was da drin steht. Deshalb habe ich das draußen gelassen, das Thema. Jan, hast du da mehr Informationen, als ich da rausgezogen habe?
Der Musk auch, oder halt Hyperloop, wie auch immer, wie persönlich der dahinter steht, weiß ich nicht. Einfach Teams aus ganzer Welt eingeladen und gesagt, so Leute, baut mir eine Kapsel für meinen Hyperloop, der schnellste ist und noch dazu sicher, der gewinnt mal. Was auch immer der gewinnt, das, ich nehme mal an, dass der im Hintergrund was laufen wird, das weiß man jetzt noch nicht so genau. Im Endeffekt hatten halt ja, Forscherteams und Techniker aus der ganzen Welt die Möglichkeit, dort ihre Kapseln mal zu probieren und zu schauen, wie die sich in diesem Vakuum verhalten. Gewonnen hat ein deutsches Team. Die hatten die schnellste Kapsel am Start.
Nicht ganz. Nicht ganz. Es waren 27 Teams, die da mit dabei waren. Gewonnen haben 3 Stück. Die gehen jetzt aber in eine Runde weiter. Also da gibt es quasi ein, wie heißt das, Recall-Dingsbummens. Und die werden im Sommer nochmals gegeneinander antreten. Die Deutschen waren die schnellsten. Die meisten Punkte haben die Holländer bekommen. Die dritte, die mit dabei waren, war eines von der MIT. Wie heißen die? Ja. MIT.
Massachusetts irgendwas. Technology, führende Technikuniversität in der Welt.
Genau, eben. Aber gewonnen hat da noch niemand. Es ist nur eine Runde weiter. Ja, schnell ist aber auch übertrieben. Wie schnell sollte das Teil gehen? Ultraschall. Überschall?
Ja, von der finalen Ausbaustufe sind wir noch weit weg. Das soll irgendwie über 300 auf jeden Fall mal gehen. Na, weit über 300, weiß ich nicht.
350 war das Ziel und ich glaube 94 haben sie erreicht. Also die Dinger war wahrscheinlich nicht schwierig, Achim, das auf Bild festzuhalten, weil das ist an der Kollegin von dir vorbeigeschlichen.
Tja, da musst du dich drüber lustig machen, Herr Schweiz, ne?
Ja, wir können immerhin schnelle oder langlebige Batterien bauen.
Ja, ich wollte halt nur ein Schweizer Klischee rausholen.
Genau, 1, 2, 3 oder so ähnlich.
Ja, wobei der Zug durch euren Gotardo, der geht ja wirklich flott, ne?
Er darf ja nur 200 maximal, nicht die 250, worauf er eigentlich ausgelegt ist. Vorerst mal.
Ja, da siehst du wieder, was das alles für eine Bubble unter Anführungsstrichen ist. Ne? Wir reden davon, dass irgendwie Hyperloop-Tunnel jetzt irgendwie durch, weiß ich was alles, getrieben werden soll, weil der will jetzt auch überall Tunnel bauen und weiß ich was alles. Und wie der Hyperloop die Welt verändern wird, in Wirklichkeit kriegt dieses Ding mit nicht mal 100 durch die Gegend. Ne?
Gut, die Tunnels, die er bauen will, sind ja anscheinend nicht irgendwelche, wie man das rausinterpretiert hat oder die Journalisten rausinterpretiert haben. Das sollen ja nur die Tunnels sein, die vom Hyperloop-Bahnhof zum Hyperloop-Parkplatz für die Teslas und anderen Autos gehen. Also es sollen nicht Autotunnels und sowas.
Aber Kinas, jetzt sagen wir mal hier ehrlich, wenn ich mit hier knapp 100 km/h von A nach B in Kalifornien fahren kann, dann bin ich schon mal ganz, 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 ganz vorne dabei. Wenn ich einer mal den Verkehr in L.A. angeguckt hat.
Ja, da gibt es wie viele achtspurige Autobahnen, die dann einfach alle stehen, oder?
Ja, ja. Ich meine, das ist schon irgendwie hier Überschall für Kalifornien.
Ja. Aber es wäre ja die Teststrecke, wo er die eben weit über 300 erreichen wollte. Und in anderen Teilen, wenn du die Bahn ersetzen willst, bist du halt nicht weit dabei. Aber so kalifornische Firmen, die Produkte für den kalifornischen Markt bauen, gibt es ja. Einige, mir ist heute wieder mein Handy ausgegangen, weil kalte Temperaturen gibt es ja bei Apple auch nicht.
Kalte Temperaturen. Habt ihr noch kalt? Bei uns hat es alles weggeregnet.
Ich schicke dir noch ein Foto. Wir hatten heute 40 cm Neuschnee.
Boah. Ich habe keinen Schnee dieses Jahr gesehen.
Ich hätte das gern, die 40 Zentimeter. Kannst du ein bisschen abgehen? Ein bisschen Schnee, genau, durch den Zoll. Ja, das nächste Thema ist, oder sind Chromebooks. Hatten wir die nicht schon mal? Sind das die von der CES?
Nee, das CES? Ist wieder ein großer Haufen neuer Chromebooks. Ja, Acer, Asus, HP, Dell und Lenovo. Einen Teil davon haben wir schon gesehen auf der CES, so ein bisschen nebenbei. Samsung war ja dort vor allem ganz dicke dabei, die bauen ja mit Google gemeinsam. Alle anderen bringen jetzt große neue, teilweise nur für den Bildungsbereich, teilweise aber auch tatsächlich für Endkunden. Wie viel es davon nach Österreich schaffen, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen eine Themenklammer für ein Thema, das nachher noch kommt. Braucht jetzt keiner sagen, Chromebooks sind Mist, ist es wahrscheinlich auch, und sie sind eben wirklich noch sehr wenig verbreitet. Aber offensichtlich machen sie einem anderen größeren Hersteller ein bisschen Sorgen, der kontert nämlich jetzt auf die Dinge.
Jetzt bin ich gespannt, von welchem Thema das du sprichst.
Ne, ich kann schon vorziehen, wenn du magst. Microsoft baut jetzt solche ähnlichen Dinge mehr oder minder. Die bauen jetzt nämlich $200-Notebooks ganz offensichtlich, also ganz absichtlich, auch sehr stark auf den Bildungsbereich getrimmt. Für 160, 170 Euro bist du da dabei und kriegst halt einen Rechner mit vernünftigen Betriebssystemen, wie sie es bezeichnen, was ja nicht ganz unwahr ist. Ja, durchaus spannend. Also anscheinend die Chromebooks bringen was in der einen oder anderen Form.
Also vernünftig, es ist ein richtiges Betriebssystem im Sinn von Genau. Nicht nur ein Browser.
Und es kann auf Festplatten speichern und so, ne?
Kann ja Chromebook auch. Es gibt ja welche, die an der CES vorgestellt wurden, die bis zu 200 Gigabyte
haben. Ja, aber da müssen sie die Apps dann unterstützen und das ist alles sehr, 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 sehr ruckelig. Ich bin ja von diesen Dingen relativ begeistert. Ich habe mir das auch ein bisschen angesehen. Also was Festplatte und Speichern betrifft, habe ich schon schöner gesehen.
Ja, eben, deshalb hat er schon recht mit richtiges Betriebssystem oder vernünftiges. Ja, das nächste Thema, was wir haben, ist AdBlock Plus. Was gibt's da Neues? Warum sind die wieder mal aufgetaucht?
Ja, die untersuchen wieder den AdBlock, also die deutsche Regierung untersucht oder welche Behörde auch immer dahinter steckt, untersucht halt quasi wieder den AdBlock Plus Betreiber. Da gibt es diverseste Vorwürfe, halt auch einerseits. Natürlich ist das Geschäftsmodell ein bisschen komisch. Ne? Du blockst Werbung und lässt dich auf der anderen Seite bezahlen dafür, dass du Werbung nicht mehr blockst dann quasi. Da gibt es jetzt wieder Untersuchungen in die ganze Richtung. Außerdem gibt es ein bisschen Untersuchungen anscheinend. Das weiß gar nicht, ob das in der News steht, die wir verlinkt haben. Ich habe das so bekommen quasi. Ja, dass wir quasi da irgendwie mit Geld ein bisschen veruntreut wurde. Sagen wir es mal so. So die typischen Themen, die es da gibt.
Passt ja eigentlich zum ganzen Produkt irgendwie.
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Ist jetzt auch bösartig, finde ich, ein bisschen, weil die machen, also ich glaube, für viele Kunden funktioniert es einfach, was die tun. Ne? Und das macht zumindest dieses ganze Werbethema ein bisschen erträglicher.
gehen wir in ein schöneres Thema über, in Richtung Spiele, beginnend mit Super Mario Run. Da gab es ja heute ein Update drauf, habe ich irgendwo runtergeladen.
Was genau das kann, weiß ich nicht. Das nennt sich Easy Mode. Irgendwie dürfte es offensichtlich ein bisschen vereinfachen, unter Anführungsstrichen, was die Bedienung jetzt vor allem betrifft. Was genau das heißt, weiß ich nicht. Was ich wesentlich spannender fand, die haben ja ein bisschen Geschäftszahlen bekannt gegeben, Nintendo. Und die sind relativ gut. Super Mario Run hat 53 Millionen Dollar gemacht bei 78 Millionen Downloads. Das heißt, einerseits kannst du dir jetzt ausrechnen, wenn du schnell bist, wie viele Leute tatsächlich gekauft haben. So viele können es nicht gewesen sein. Vor allem, weil ja der Ingame-Käufe auch noch dazukommen würden. Auf der anderen Seite, wenn du es jetzt in Relation zu Pokémon Go nimmst, was wir letzte Woche hatten, wo du uns so fragst, ob das denn viel sei, siehst du, dass das offensichtlich aktuell noch nicht so toll rennt. Natürlich, es läuft wesentlich kürzer, das ist schon alles klar. Aber auf der anderen Seite, Pokémon Go war bei fast 1 Milliarde, ne?
Mhm. Aber immerhin, das hat rendiert.
Weißt du, was es gekostet hat?
Ne? Keine Ahnung.
Also ich meine, ja klar, stimmt. 53 Millionen ist schon nicht schlecht und jeder andere Free-to-Play-Hersteller wäre über solche Zahlen froh, ohne Frage. Aber eben, also bei Gott hat es auf jeden Fall nicht jeder gekauft, weil dann wären die auf 780 Millionen Dollar Umsatz und nicht nur auf 53. Ja?
Achim, es gibt Neuigkeiten zu Pokémon Go. Oder das war es jetzt gerade, oder?
Naja, mehr oder minder. Ich meine, es gibt halt, die Zahlen zeigen halt, dass Pokémon Go ihnen vor allem wirklich gut tut. Zuerst hat es ihnen ja quasi geschadet und die nach der Info, dass quasi nicht alles Nintendo bekommt, sondern auch sehr viel an Niantic und an die Pokémon Company verläuft, gingen ja quasi die Aktienkurse hinunter. Man sieht aber jetzt trotzdem, dass Pokémon Go nachhaltig die Nintendo-Zahlen noch stützt und ihnen Umsätze beschert, was natürlich klar war. Halt nicht so viel wie zuerst von allen in der ersten Euphorie erwartet, aber nachhaltig tut sich halt trotzdem was und es hilft ihnen.
Ist ja nicht eine verkehrte Sache. Ja, wir haben noch zwei kurze, Rückrufaktionen zu vermelden. Wer Philips Hue Birnen gekauft hat, der neueren Generation, sollte sich mal die Nummer anschauen, die hinten drauf ist. Wir haben einen Beitrag vom Stadtbremer Hafenblock verlinkt. Da seht ihr, welche das ihr zurückgeben solltet, weil die Dinger können auseinanderfliegen.
Oh, da müsst ihr jetzt erstmal wieder überall dran klettern.
Ich nehme an, das sind eher die ganz neuen. Hast du aus der Fair, Being oder Still-Reihe welche?
Du, ich weiß nicht, wovon du redest. Red mal Deutsch mit mir.
Der Bewegungsmelder gehört dazu. Diese, es sind nicht die normalen Birnen, so muss ich sagen.
Ach so. Das sind weder die bunten noch die weißen, das sind so diese Zusatzgeschichten.
Genau, es sind so Zusatzdinger mit schwenkbaren Birnen und so ein Bubble, die du in den Raum stehen kannst, die dann groß, weiß und warm leuchtet.
Ja, gut, das sind ja keine Birnen, die dann leuchten.
Ja, auf jeden Fall eben, wer solche Dinge gekauft hat, sollte sich den Beitrag mal anschauen. Der zweite Rückruf ist HP. Die haben einen Akku.
Ja, der weitet sich aktuell auch immer mehr und mehr aus. Wir haben dann einen Artikel verlinkt in den Shownotes. Ich weder kann noch will ich da jetzt groß drauf eingehen. Sie haben aktuell irgendwie 100.000 betroffene Notebooks, die zurückgerufen werden. Dürften jetzt auch nicht die großen, tollen Topmodelle sein, dürften vor allem ältere Geräte sein. Kann aber auch sein, dass sich da durchaus noch weiter was tut. Da waren zuerst relativ wenig Modelle betroffen, das war schon Anfang des Jahres der Fall. Und jetzt weiten sie es auf immer mehr und mehr Notebook-Reihen aus. Falls ihr ein HP-Notebook habt, mal nachschauen, vielleicht ist euer Gerät auch betroffen. HP dürfte sich da eh recht großzügig geben und tauscht ohne großartige Diskussionen aus, aber eben, es gibt einen Rückruf.
Aber explodieren tut nichts.
Sieht nicht so aus. Es dürfte vor allem davon gehen, dass die Akkus quasi kaputt werden und halt sehr schnell Akkuleistung verlieren. Also irgendwelche großen bedrohlichen Fälle gab es zumindest bisher berichtet noch keine. Was aber halt interessant ist, ist, dass sich dieses Austauschprogramm immer mehr und mehr ausweitet.
Ich muss mal mein Envy auspacken. Achim, jetzt geht's an die Börse.
Ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Snapchat geht an die Börse. Aber jetzt ist auch klar, an welche Börse die gehen. Weil, okay, fair enough, es sind eh nur zwei zur Debatte. Wenn man halt ein Tech-IPO machen will, dann ist es entweder die Nasdaq in New York oder eben die New York Stock Exchange. Und ja, Snapchat hat sich jetzt entschieden, an die New York Stock Exchange zu gehen. Das war jetzt für mich jetzt nicht die Mordsüberraschung, weil die in den letzten ein, zwei Jahren sich relativ gut platziert hat als gute Heimat für Tech-IPOs, wohingegen davor fast über eine Dekade die Nasdaq eigentlich the place to be war für Tech-IPOs. Hat sich halt alles geändert. Ja, zum Beispiel auch Twitter ist an die New York Stock Exchange gegangen und nicht an den Nasdaq. ja, Snapchat geht jetzt auch dahin. Und so wie es ausschaut, die haben dann entsprechend auch das ganze Paperwork ausgefüllt. Ja, steht der IPO dann letztendlich im März an irgendwann.
Im März dieses Jahres schon, ja.
Also
in oder das zwei heißt Monaten. Schon, wir haben ja lange darauf gewartet. Gut. Somit gehen wir eigentlich auch gleich in die Facebook-Ecke über, weil da geht's ein bisschen mit Snapchat schon wieder weiter, Achim.
Ja, es geht jetzt darum halt, also dass Instagram-Stories Snapchat-Usern wegnimmt. Ist jetzt auch nicht die Mordsüberraschung und auch nicht die Mordsneuigkeit, die man so verkündet hat, weil, ja du, also mal ganz offen gesprochen, als Instagram-Stories im August gelauncht wurde, da hat sich praktisch auch über Nacht mehr oder weniger irgendwie meine Zuschauerschaft auf Snapchat halbiert. Also
halbiert
gerade. Wow. Ja, das wundert mich jetzt aber auch nicht. Das sind halt in Anführungsstrichen halt die mehr oder weniger Casual-User. Die sind halt einfach abgewandert. Und ja, da kann halt auch jeder für sich selber entscheiden, wie das zu betrachten ist oder auch was man mit den jeweiligen Plattformen auch machen will. Mhm. Aber ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, das ist so total simpel halt. Du hast halt eine riesige Nutzerzahl bei Instagram, du setzt denen einfach das Produkt vor. Das setzt du denen ja sogar so vor, dass sobald einer eine Instagram-Story zum ersten Mal postet, kriegt ja jeder seiner Freunde eine Information. Und das habe ich ja auch gesehen. Sobald ich die, als ich meine erste Instagram-Story gemacht habe, habe ich sofort das Dreifache gehabt an dem, was ich auf Snapchat hatte. Liegt aber auch daran, dass ich auf Instagram 3.500 Follower habe, die theoretisch alle ein Pop-up gekriegt haben oder eine Notification, dass ich eine Instagram-Story gepostet habe.
Da ist natürlich logischerweise mehr dahinter, genau. Ja, ich verfolge Snapchat immer weniger. Ich bin ähnlich noch wie die letzte Mal, wo ich erzählt habe, drin, bei Facebook-Story überhaupt nicht. Ich habe die Zeit und die Muße nicht, mich da durchzuklicken und reinzuschauen.
Also ich bin jetzt halt ein bisschen am Testen, aber wieder mit Instagram-Stories. Aber letztendlich bin ich ja immer noch relativ auf Snapchat. Meine Spectacles kommt halt auch morgen an und beim Börsengang werde ich auch investieren. Das sage ich auch schon mal vorab. Das sollte man ja auch mal offenlegen, wo man hinterher sein Geld drin hat, wenn man Sachen gut findet oder auch nicht. Nicht, dass das einen kümmern würde oder nicht, dass ich glauben würde, dass hier unser kleiner Podcast hier den Börsenkurs beeinflussen könnte.
Müssen wir jetzt überall melden, wo wir investiert haben?
Weiß ich nicht, ich sage das halt immer, weil ich rede ja auch oft über LinkedIn und ich meine, ich arbeite auch für LinkedIn halt, deswegen sage ich das halt immer dazu, einfach nur damit es halt kein Geschmäckle hat.
Genau, gleich wie ich mit der SBB und dem Service-Scout-Geschichte das jeweils erwähne.
Martin macht eine Kapitelmarke, ich melde auch kurz, ich bin bei Apple dabei, ich bin bei allen Spielekonzernen dabei, die man sich so vorstellen kann und Hardware bauen und bei Facebook. So, meine Meldungen.
Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Da der Jan ja so viel Geld angelegt hat, kann er das ja auch sehr fleißig ausgeben. Facebook Messenger testet Werbung.
Ja, das ist eher ein Grund, denen mein Geld zu entziehen, weil wie gesagt, ich habe bei Facebook auch Aktien. Ja, die bringen jetzt Werbung im Messenger. Eher unschön. Ich meine, aktuell ist es noch relativ Wurst, weil es in der Nachrichtenübersicht vor allem ist, was jetzt nicht so ganz dramatisch ist, weil wahrscheinlich ist man da eh relativ selten drinnen, also in dieser Konversationsübersicht, wo du dir quasi anschauen kannst, mit wem du redest. Ja. Ich sehe das relativ selten dort, muss ich gestehen. Noch kann ich es generell nicht sehen, aber selbst wenn sie es bringen, dann auch in unserem Breitengrad werde ich es nicht groß merken. Ja, aber grundsätzlich, war natürlich eine Frage der Zeit, wann das Ganze kommt. Jetzt kommt es langsam. Solange sie sich aus meinen Nachrichten raushalten, ist mal alles okay. Für mich persönlich. Aber es geht los. Mal schauen, wie es da weitergeht.
Wie lange es wohl geht, bis dann das nach WhatsApp überschwappt, wo es ja eigentlich gar nie hätte sein sollen, dürfen, wie auch immer. Tja, Achim, du nutzt den Messenger nicht so oft, oder schon?
Den Facebook Messenger? Täglich.
Ja, yep. Täglich? Hast du damit Werbung ein Problem?
Ich habe nirgends mit Werbung ein Problem. Ich habe in Anführungsstrichen eher ein Problem mit Werbeblocker. Mit Werbeblocker.
Ah,
mit schlechter Werbung habe ich auch ein Problem. Aber das erledigt sich einfach dadurch, dass ich sie dann halt nicht beachte.
Solange du während dem Date klar machen nicht plötzlich Viagra-Werbung gezeigt bekommst, also jetzt nicht du als Person gemeint,
Achim, da habe ich mir jetzt auch gefragt, wie du jetzt darauf kommst.
Einfach generell, weil das so das Typische, was immer wieder kommt, ist. Ja, immer wieder kommt, ist vielleicht bald auch PayPal, um in die Amazon-Ecke überzugehen. Da könnte es bald sein, dass der Achim, wenn er in Amazon einkauft, nächstens mit PayPal bezahlen kann. Würdest du das tun oder bleibst du da bei der Kreditkarte?
Ich sehe den Punkt nicht. Ich könnte es auch ein großes Gähnen machen. Wo ist der Punkt? Also der Punkt ist, ich setze mit PayPal ja nur irgendwas dazwischen. Also ich habe ja eh in Amazon irgendwie meine Kreditkarten drin, meine diversen Konten und ich wähle beim Auschecken aus, worüber ich bezahle. Wo ist der Punkt, ein PayPal da zu nutzen? Das verstehe ich persönlich einfach nicht.
Für mich, der so lustige Prepaid-Karten nutzt, ist ein Segen, weil da muss ich nur an einem Ort die ganze Kreditkarte jeweils neu anmelden. So muss ich jetzt jeweils, wenn eine neue kommt, das bei Amazon eingeben, das bei Apple eingeben, das bei Google eingeben, das bei Dropbox eingeben, bei Netflix eingeben, etc., etc., etc. Und deshalb bin ich froh, wenn mehr Dienste PayPal unterstützen, weil dann muss ich es nur einmal abwenden.
Im Endeffekt ist quasi der Punkt, das ist ja so der leichte Beginn von die Hölle früh zu ist, weil ja Amazon eigentlich Amazon Payments etablieren wollte und quasi zu PayPal aufsteigen wollte. Fakt ist, es ist hat nicht funktioniert und damit sind sie ja gescheitert. Oder kennt irgendjemand von euch Amazon Payments oder das irgendwo schon mal verwendet? Ich habe die Woche das erste Mal in einem Shop das nutzen können.
Ich habe es, glaube ich, 2-3 Mal in meinem Leben gesehen.
Und die Karten meistens dann auch PayPal und man verwendet eher PayPal als das dann, ne? Mhm. Von daher eben, mit Amazon Payments sind sie gescheitert. Offensichtlich verstehen sie es langsam und bieten halt jetzt auch endlich PayPal als Zahlungsvariante an. Ob das einen Sinn hat, ist die andere Frage, weil es gibt 2 Dinge, wo meine Kreditkarte fix hinterlegt ist, Amazon und PayPal.
Ja, das sage ich auch. Also, ich meine, wie gesagt, bei Amazon ist alles bei mir hinterlegt, fertig aus, da wähle ich halt aus. Bei PayPal sind ein paar Sachen hinterlegt und wenn ich halt irgendwo spontan was bestelle, wo ich halt, ich weiß nicht, alle Jubiläare hingehe, dann nutze ich halt PayPal und wähle dann entsprechend aus, was ich haben will. Und Amazon hat halt alles von mir an Daten. Da bin ich halt Kunde seit vielleicht 20 Jahren.
Hört euch dazu die Mopper-Folge an. Genau, die nächstens erscheinen wird.
Ja gut, ich persönlich habe jetzt auch nie Prepaid-Kreditkarten verstanden. Also ich kann das verstehen, wenn für einen 16-Jährigen, der halt keine Kreditkarte kriegt, damit er bei solchen Diensten mitmacht, aber ansonsten sehe ich da halt auch nicht den Punkt. Entweder habe ich eine Kreditkarte oder eine Debitkarte, die ja auch als Kreditkarte haben funktioniert, in Anführungsstrichen, und damit ist der Drops für mich eigentlich gelutscht. Also da verstehe ich im Regelfall die Diskussion nicht.
Ich bin halt ein 36-Jähriger, der keine Kreditkarte kriegt. Haha, nee, Quatsch.
Aber du kriegst eine Debitkarte. Ich meine, du kannst mir keinen erwachsenen Menschen zeigen, der keine Debitkarte von seiner Bank kriegt.
Ich glaube, das Dings gibt's bei uns nicht.
Also das glaube ich auch nicht. Also eine Debit Visa, dass es die bei euch nicht gibt.
Ich sehe es grundsätzlich so wie du, Achim. Ich habe irgendwie diese Kreditkarten bis heute auch noch nicht verstanden.
Debitkarten. Ich muss mir das mal anschauen, was das ist.
Also Debitkarten ist ja halt praktisch eine Visa-Karte oder eine Mastercard, die ja theoretisch dann, wenn du damit bezahlst, direkt vom Konto abbuchst. Genau wie in klassischerweise in Deutschland die in Anführungsstrichen EC-Karte, Maestro-Karte.
Also wie die Maestro-Karten, oder?
Ja. Und die waren halt jahrelang in, sag ich mal, zumindest in Deutschland nicht bekannt. In Amerika gibt es die auch schon seit Urzeiten. Und irgendwie die letzten paar Jahre wurden die einem theoretisch auch bei jedem Konto mit nachgeschmissen, in Anführungsstrichen.
Kenne ich nicht, habe ich mich aber auch nie drum getan. Muss ich mal anschauen.
Und halt gerade halt, glaube ich, Visa-Debit ist total, ja, nicht geboomt, aber die haben schon ordentlich den Markt beackert. Ich habe, glaube ich, halt auch hier irgendwie 3 Visa-Debit-Karten rumfliegen, obwohl ich die gar nicht haben will, weil die mir einfach immer mitgegeben werden.
Ja, oder ich nehme mir halt so eine Kreditkarte wie Number 26 zum Beispiel. Ich meine, da hast du halt keinen Rahmen, musst du halt vorher aufbuchen. Das ist zwar auch quasi Prepaid.
Gibt's in der Schweiz nicht.
Ja, ich würde sagen, welche lokalen Anbieter haben, die genauso funktionieren, wo du halt einfach hinüberweist quasi vorher und dann halt so. Ich meine, es ist auch eine Art Prepaid, das stimmt schon, aber die
muss man nicht neu holen. Ja, das sind ja Prepaid-Kreditkarten. Weil du holst
ja teilweise auch immer wieder extra neu. Das klingt ja für mich so wie, ich hole mir das irgendwie im Kiosk quasi irgendwie in einer Kreditkarte mit 100 Euro drauf und wenn die leer sind, ist sie weg. Oder verstehe ich das falsch?
Das ist so, das sind Prepaid-Kreditkarten, die ein gewisses Limit haben, sprich Geldwäschereigesetz. Bis jetzt habe ich welche gehabt, die man 2000 Franken auffüllen konnte und dann brauchte man eine neue. Und jetzt habe ich eine, die ich auf 5000 Franken bis 5.000 Franken nutzen kann und dann braucht es eine neue.
Ja, also aber dass eine neue braucht, ist ja auch total bräsig. Ganz naiv gesagt halt. Wofür?
Damit sie mir verdienen, weil die neue kostet wieder. Nee, das Ganze kommt vom Geldwäschereigesetz, weil sonst könnte man da ja ziemlich einfach, wie sagt man, Geld wäschen darüber. Und wenn es auf so kleine Beträge runtergebrochen wird, ist das nicht attraktiv für diejenigen, die das tun. Aber wollen wir aus der Amazon-Ecke rauskommen?
Du willst nicht mehr über Geldwäsche reden, ne?
Können wir schon. Ich hab Schulung besucht für das.
Och, ja, also jetzt wollen wir aber nicht hier noch irgendwie Studiengänge hier vermitteln.
Eben, das, ich meine, ich könnte noch lange
darüber sprechen. Nein, aber ich ziehe Studiengänge für, wie man Geld wäscht. Das finde ich aber spannend. Da erzähl mal.
Ich war unter anderem als Vermögensverwalter tätig und da darf man gewisse Schulungen vortätigen, bevor man da Gut, überhaupt den tätig Spaß, sein kann.
Der ging vorbei. Ich nehme mal an, der war zur Geldwäscheprävention genauso was, wie ich es gemacht habe und nicht zum Geldwaschen.
Genau.
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 Ich ziehe mal meinen Einwand offiziell zurück, damit wir da nicht weiter diskutieren.
Kommen wir zu
spannend. Ja, spannend. Microsoft hat gute Zahlen geschrieben. Schuld ist die Cloud.
Ja, auch nichts Neues, oder? Im Endeffekt, ja, wie immer, die ganzen Cloud-Dienste und alles, was halt Microsoft in puncto Services anbietet, einerseits halt Office 365, andererseits auf der anderen Seite ganz, ganz dicke natürlich die ganzen Azure-Sachen, die boomen halt schlechthin und da machen sie halt mittlerweile richtig Kohle. Alles andere ist eher so, ja, schlecht als recht, Hardware und Surface und Co. ist halt auch so eine Sache. Wissen wir eh schon alles, ja. Also ja, aber die Quartalszahlen sind nicht schlecht. Also die Ergebnisse sind gut und gerade die Cloud zieht immer extrem und extrem an. Also von daher, da kann man nicht schimpfen. Aber halt, ja, auf der anderen Seite, sonst kommen sie nicht großartig vom Fleck, aber eben die Cloud-Zahlen sind sehr beeindruckend.
Aber jetzt ohne jetzt konkret reingeguckt zu haben in die Zahlen, wenn wir jetzt auch reden von der Cloud, Office 365 und dem ganzen Zeugs, im Endeffekt, das ist doch einfach auch nur eine Bewegung. Also die werden doch jetzt auch signifikant weniger an normalen Office-Lizenzen verkaufen, weil sie jetzt halt Office 365 eigentlich nur noch verkaufen an Privat- wie auch an Businesses. Und entsprechend hat sich der Umsatz dann einfach halt in Anführungsstrichen jetzt in die Cloud reingeschoben. Fürs in Anführungsstrichen gleiche Produkt oder ähnliche Produkt.
Obwohl bei den Cloud-Dingen, die eben Plus gemacht haben, gehört Office 365 nicht dazu. Office 365 ist ein Sorgekind.
Es ist vor allem Azure.
Genau, es verlagert sich wirklich vom Hardware-Geschäft von früher, wo, ja, in die große, in Big, wie sagt man, Big Data, ja, große Cloud-Lösungen. Was okay, bringt.
Aber fair enough, ich habe ja gesagt, ich habe mich da nicht im Detail reingelesen. Also
genau.
Dann ist halt meine These damit widerlegt.
Aber passt. Sie machen Plus, das ist ja auch nicht schlecht. Und Sie haben wieder ein bisschen aufgeholt. Was sind Sie Nummer 3 jetzt hinter Google und Apple?
Ja, Sie sind das erste Mal so lange wieder über 500 Milliarden Dollar wert.
Seit 15 oder 17 Jahren, glaube ich, ja. Schön gut gemacht, Herr Nadella. Oder wer da immer verantwortlich war. Gehen wir rüber in die Apple-Ecke, da haben wir noch zwei Themen und dann ist für heute auch schon wieder fertig. Das erste ist, im App Store können Entwickler, und das finde ich extrem spannend, bald auf Rezensionen reagieren.
Ja, endlich. Ich meine, ein Feature, das seit 9 Jahren meiner Meinung nach fällig ist. Entwickler können jetzt endlich auf das Ganze reagieren. Sieht dann insofern so aus, dass Apple deine Daten nicht weitergibt, was ja aus Datenschutzgründen schon mal wieder sehr nett ist, sondern im Endeffekt halt der quasi ja auf die Rezension quasi mehr oder minder auf Reply klicken kann und dann halt da auf deine Rezension so direkt reagieren kann. Finde ich durchaus positiv, war schon lange fällig. Ja.
Auf jeden Fall, weil da gab es ja doch immer wieder mal Dinge, wo man als Entwickler sicherlich gerne darauf reagiert hätte, weil es irgendwie die Masse oder auch nur Einzelne falsch verstanden haben.
Ich muss gestehen, so wird Feedback für mich auch wesentlich sinnvoller überhaupt mal, weil ich habe nie Feedback gegeben, weil es eh keinen Sinn hat, meiner Meinung nach. Wenn ich habe dann meistens irgendwie die Homepage der Firmen aufgesucht, um ihnen quasi das da mitzuteilen, weil ich dann eben vielleicht auch eine Antwort erhalten kann. Aber sonst finde ich das immer, also ich persönlich fand diese Rezensionen immer höchst nutzlos, nicht nur, weil ich es für mich keine schreiben würde, sondern auch, weil ich es einfach komplett sinnlos fand, was die anderen Leute da geschrieben haben. Vielleicht wird es jetzt sinnvoller. Ich weiß es nicht, kann sein, muss nicht sein, aber grundsätzlich finde ich es mal einen guten Schritt und es war längst an der Zeit.
Bekommt ihr, Achim, bei eurem Startup auf die Software, also auf eure App, ich glaube eine ist es, bekommt ihr da Feedback über den Kanal?
Ja, also bei uns ist das entsprechend, wir haben halt eher wenig Feedback von unseren App-Nutzern, aber generell, wenn ich darauf antworten könnte, reagieren könnte, würde ich halt auch gerne machen.
Wäre definitiv sinnvoll in dem Fall.
Weil du kannst ja auch Sachen auflösen oder klarstellen. Und oft, also ist jetzt nicht böse gemeint, ist ja auch der Nutzer eigentlich, der gerade was falsch macht, eine böse oder negative Review hinterlässt. Und eigentlich könnte man ihm sogar noch helfen und ihm sagen, du, ist eben nicht so, hättest es mal so oder so gemacht.
Hättest lieber links geklickt statt rechts, genau. Wird in Zukunft in dem Fall besser. Hoffentlich, vielleicht, sofern der Nutzer das dann auch mitbekommt per Push-Mail oder was auch immer. Das iPad, Jan, hat Geburtstag gefeiert, also Vorstellungsgeburtstag.
Ja, Anfang der Woche war es, also am Wochenende glaube ich schon, war es 7 Jahre alt, nach 10 Jahren iPhone, jetzt auch 7 Jahre iPad. Finde ich immer einen recht interessanten Anlass, um darüber zu diskutieren. Wir hatten sie auch schon mit, was hat das iPhone für euch verändert. Vor allem finde ich es jetzt sehr spannend, mit Achim zu diskutieren, was hat das iPad für euch verändert.
Es hängt nicht auf dem Klo.
Ja, es hängt auf dem Klo. Mein erstes iPad.
Also zum als Display für die Waage quasi.
Und rein theoretisch als Abspielstation für ein paar Medien, wo ich aber meistens zu faul bin, weil da steht ja auch eine Sonos, die ich viel einfacher bespielen kann und die ich ja leider nicht vom ersten iPad bespielen kann, weil es keinen Sonos Webclient gibt.
Aber in Zukunft bald bei Sprache hoffentlich, ne?
Ja, das wär nicht schlecht. Da würde ich mich drüber freuen.
Ich habe keine aktuellen mehr. Wir brauchen sie in Anführungszeichen nur noch für die Kleinen, damit sie Medien im Auto wiedergeben können, wenn wir längere Reisen haben. Das haben wir auch schon das eine oder andere Mal gehabt. Ich hätte gern wieder ein moderneres, um einfach so meine Dinge, also ich habe ein bisschen Social Media habe ich immer da drauf gemacht. Und das würde ich doch gern auch wieder über das iPad regeln. Vor allem mit dem neuen, mit Stift und Splitscreen, solchen Geschichten. Mal schauen, aber brauch's hier selten. Netflix schauen oder Plex, Streaming-Geschichten. Höchstens.
Da kann ich auch reinspringen. Ich habe ein iPad Mini, also auch das erste damals. Erste iPad Mini. Ich bin immer nur einer der ersten Generation bei den iPads, außer beim Pro. Das iPad Mini damals geholt und auch ganz klar damals einfach als reines hier Content-Gerät. Also ich will nur Content darüber mir reinziehen und nichts damit großartig machen. Und ich hatte zu der Zeit auch ein Kindle geholt, über den ich dann halt wirklich Bücher lesen wollte. Und habe gedacht, das iPad Mini ist ja ähnliche Größe. Darüber lese ich dann Zeitschriften, was ich halt auch versucht habe. Dann irgendwie, weiß ich nicht, doch irgendwie eingestellt habe aus unterschiedlichen Gründen. Und mittlerweile liegt das bei mir auf dem Bett. Ich liege eigentlich immer auf dem Bett, weil ich habe halt ein Doppelbett und bin jetzt alleine. Von daher ist auch genug Platz. Deswegen, es liegt da. Und ich benutze es nur, um Netflix zu gucken. Das ist eine reine Netflix-Abspielstation für Schlafzimmer geworden, weil ich im Schlafzimmer halt auch kein Screen habe sonst.
Bei mir ist es das Büro. Der reine Schreibtisch hat das iPad Mini da auf seinem Ständer. Und beim Blogging-Schreibtisch habe ich ein Smartphone, wo Netflix wiedergibt. Aber eben, ich brauche es für nichts anderes, das Mini, das einer. Auch das erste, das Original, was keine Updates
mehr. Das kannst du halt auch für relativ wenig mehr verwenden. Ne? Wir haben es auch zu Hause noch im Einsatz, aber das ist so die glorifizierte Fernbedienung, Streaming-Kiste, sowas. Also so für eben Hü-Steuerung und Netatmo mal angucken und halt wirklich irgendwie Fernbedienung, weil wir so eine Harmony-Hub haben. Viel mehr kannst du mit ihm leider halt nicht mehr machen.
Ja, mal schauen, was an diesem Frühling an neuen Geräten kommt. Vielleicht.
Seht ihr es auch so, wie es viele herbeischreiben, das Tablet hat sich nicht durchgesetzt? Ich persönlich kann das für mich, um kurz meine Nutzung auch zu sagen, überhaupt nicht unterschreiben. Ich mag mein iPad. Ich will auf so ein Gerät überhaupt nicht mehr verzichten. Sei es in Besprechungen, sei es irgendwie im Bus, Bahn. Ich mag mein Pro unheimlich.
Ja, eben, ich hätte gerne ein moderneres, dann würde ich es wieder mehr brauchen. Aktuell brauche ich es nicht, weil es eben kein Splitscreen solche Geschichten kann. Das andere sind zwei iPad 1er und ein iPad 1 und zwei iPad 2. Und eben das erste Mini und das zweite Mini, was ich mal in einem Wettbewerb gewonnen habe. Aber auch das, es ist einfach, ja, ich brauche ein neues und dann würde ich wieder viel mehr damit machen.
Ansonsten, also ich bin voll dabei, das hat sich durchgesetzt. Also ich bin jetzt kein Tablet-Typ, sage ich ja immer. Und das bin ich halt einfach nicht. Du kannst mir auch heute ein Pro schenken, dann spiele ich damit eine Woche rum, dann spiele ich danach in einem Monat irgendwie 2-3 Mal mit rum und dann liegt es irgendwo und entlädt sich. Und wenn ich es benutzen will, muss ich es erstmal wieder vollladen. So schaut es nämlich aus, auch mit anderen Sachen. Und aber ansonsten, wenn ich irgendwie auf die Straße gehe oder im Bus und Zug und sonst wie unterwegs bin, die Leute nutzen Tablets. Also ich glaube halt schon, die haben sich durchgesetzt und die haben halt auch meiner Meinung nach, eigener Erfahrung und auch Vermutung und Recherche, in vielen Haushalten auch komplett Notebooks und so ähnliche Geräte ersetzt.
Ja, das würde ich eben auch sagen. Und es hat mir schon x-fach, sowas kaufst du dir nicht alle 2 Jahre oder jedes Jahr sogar neu. Das hält halt einfach auch lange, weil das Ding, das für das, was man es braucht, nicht allzu viel können muss.
In den meisten Fällen. Komplett ersetzt kann ich bestätigen, meine Mutter, eigentlich relativ technikaffin, die kommt mit dem iPad Pro super zurecht, weil es tut alles. Und es tut tatsächlich alles für das, was sie braucht, weil irgendwie Mails und bis sie Fotos, bis sie Bilder, bis sie da, bis sie dort. Ich meine, mittlerweile sogar schreiben auf dem Gerät, das ist für sie ein Vorteil gegenüber dem Laptop. Ja?
Dünner, leichter. Akku. Tja, lieber Hörer, Akku, ja, ganz ein schönes Ding. Mein iPad 1 läuft immer noch wie geschmiert, das ist krass. Aber ja, lieber Hörer, vielleicht magst du uns noch deine Tablet, Nutzung hinterlassen in den Kommentaren bei der Geek Talk 0717, die wir heute haben für euch. In diesem Sinn, Achim, vielen herzlichen Dank für deine Themen heute.
Ja, danke dir, Martin, und danke dir auch, Jan, für deine Themen.
Ja, vielen Dank an euch beide, vielen Dank an unsere Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
Das lässt sich sicherlich nicht vermeiden. Und es gibt auch in der Zwischenzeit ziemlich sicher in den anderen Kategorien was zu hören. Einfach mal einschalten, abonnieren und reinhören, wenn ihr das nicht eh schon tut. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Und wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Folge. Heute Abend mit der Nummer 0717 und zum einen mit dabei aus dem schönen, Dortmund.
Ja, selbstverständlich. Du hast nicht gefragt, aber in der Vorbesprechung bin ich doch aus der Küche gerade zum Sofa gegangen, wie ich gesagt habe. Du hast nicht aufgepasst.
Ich habe da nicht ganz aufgepasst, nicht nachgefragt, welche Küche, weil du hast ja auch im Büro eine Küche.
Ich habe aber
zumindest also, in dem in Köln.
Ich habe in den wenigsten Orten habe ich gleichzeitig eine Küche und ein Büro und ein Sofa. Also da bin ich schon durcheinander.
Ja, das Sofa habe ich heute noch nicht gehört. Stimmt. Herzlich willkommen, Achim.
Ja, Hallöchen und auch herzlich willkommen der Wien, der Wiener Jan, wollte ich sagen natürlich. Oh Gott, das wird ein Anfang. Also herzlichen Willkommensgruß an Jan in Wien.
Jetzt hoffen wir, ist er noch da überhaupt? Nee, jetzt ist er weg. Und ganz draußen. Yippie-yay.
Ach so, Pascal, jetzt habe ich noch gehört, dass er raus ist.
Genau, das Bing ist gerade gekommen und jetzt schreibt er Nein.
Hört mehr Geek Talk.